Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Premiere, denn nachfolgend stelle ich den Mitschnitt der ersten Zusammenkunft der Schatzmeister zum Thema Anlageklassen im Zukunftscheck zur Verfügung. Die Schatzmeister, das sind Alex Fischer, Lars Robbel und meine Person. In unserem kostenlosen und ab sofort monatlich erscheinenden Echtzeitformat sprechen wir über Dividendenaktien, Real Estate Investment Trusts und sonstige ausschüttungsstarke Wertpapiere sowie außerbörsliche Kapitalanlagen wie beispielsweise P2P-Kredite und Kryptolending. Darüber hinaus diskutieren wir hierzu mit unseren Zuschauern und beantworten deren Fragen. Vorab noch ein technischer Hinweis: Wie es bei Pilotfolgen bisweilen so ist, hat auch in diesem Fall die Technik nicht ganz mitgespielt. Das heißt, die ersten 10 Minuten ist die Tonqualität phasenweise mäßig. Spätestens ab Folge 2 gibt es dann ungetrübten Hörgenuss. Vorab möchte ich mit Linksbroker den Sponsor dieser Folge vorstellen. Hierbei handelt es sich um den deutschen Ableger des gleichnamigen im Jahr 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers, der hierzulande in Berlin ansässig ist. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwahres.de/links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab an die erste Folge der Schatzmeister.
So, da kann der Louis auch rein. Zinsanhebung in den USA ist aktuelles Thema, Inflation ist aktuell Thema, Rohstoffboom, alles wird teurer. Über Corona wollen wir uns nicht unterhalten. Ich sehe schon, Lars war lange nicht beim Friseur. Louis war beim Friseur. Offensichtlich ist in deinem Bundesland alles wieder offen, oder, Louis?
Es gibt ja solche und solche Friseure.
Genau. Ja, Louis, sag noch kurz, was du machst. Die meisten kennen uns ja nun. Genau, ansonsten legen wir einfach mal los. Wenn Fragen sind, könnt ihr die schreiben. Ich würde euch dann auch gerne in den Kanal mit reinlassen. Dann könnt ihr die Frage live stellen. Wer sich nicht traut, schreibt sie halt einfach in die Kommentare.
Ja, genau. Erstmal Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen verspätet habe, aber ja. So mit den modernen Medien, ich muss mir das mal von meiner Tochter zeigen lassen, wie das genau
funktioniert. Ja, aber echt. Ja, meine Tochter schläft ja schon, aber sie hat mir kurze Instruktion gegeben, hat mir Filter gezeigt, habe gesagt, ich mache halt mal ohne Filter. Das geht auch ohne, ja.
Sag mal, Alex, wie kann man denn hier den Chat sehen?
Ja, keine Ahnung, ich sehe den Chat. Schön, die Lichterkette ist wieder dabei, siehst du, also Chat kann ich sehen. Wie du den Chat siehst, weiß ich jetzt leider nicht. Da unten kann man vielleicht irgendwo auf Kommentare drücken.
Nee, ich sehe den Chat schon, aber immer nur so einen Kommentar. Das war's.
Genau. Ja,
das kann man hochschieben, glaube ich, dann wird's größer. Aber du hast ja so ein kleines Display, sieht man nur einen Kommentar.
Ich sehe jetzt. Jetzt kann man ja kein iPhone leisten. Das ist echt noch alles so ganz klein, alles.
Kleine Leute, kleine Handys.
Ja, naja, geht schon.
Kriegen wir hin. Gut, also noch keine Frage zu sehen. Wie gesagt, schreibt einfach da oder stellt eine Anfrage, wenn ihr was fragen wollt, was sich bewegt. Wir machen ja keine ewige Beratung, kurz und knapp, damit wir ein bisschen was abhandeln können. Und ja, ansonsten könnt ihr, der Eugen hebt schon die Hand. Vielleicht will er auch nur grüßen. Okay, liebe Grüße zurück. Lichterkette ist am Start, genau. Ja, Luis, du bist ja so der Marktkenner. Willst du uns was zu sagen? Müssen wir Angst haben mit unseren Assets vor Inflation oder haben wir mit Sachwerten vielleicht doch aufs richtige Pferd gesetzt?
Das ist eine gute Frage. Nein, Schatz beiseite. Angst sowieso immer ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Ich glaube, das hat das letzte Jahr gezeigt. Und ich habe nochmal in Vorbereitung auf die Folge ja nochmal so ein paar Foren, wo wir uns mal unterhalten haben, so von dem Jahr auch nochmal durchgescannt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, so ein Kennzeichen war ja, als so die Kurse langsam bröckelten im Ende Februar, wo dann die ersten schon groß vom Einstieg reinklingelten, so bei minus 5, minus 6, 7, 8, 9, 10 Prozent. Ja, häufig waren das diejenigen, die dann panikartig also dann bei minus 20, minus 25 waren, dann doch etwas die Hosen gestrichen voll hatten. Und ja, das ist natürlich so ein Punkt, wo eben so, ja, sagen wir mal, so eine Kombination Angst und Gier. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns letztlich immer, wenn wir an der Börse handeln. Ja, es ist aus irgendeiner Sicht ist immer der falsche, beziehungsweise immer der richtige Zeitpunkt. Ja, nur das wissen wir natürlich dann erst nachher. So, und wer eben keine Strategie, keine Regeln hat, das ist etwas, was ich immer predige, am besten sogar schriftlich irgendwo fixiert, der tut sich natürlich in solchen Situationen dann sehr, sehr schwer. Ne? Und ja, ich will nicht wissen, wie viele dann wirklich nah dem Tief verkauft haben und dann froh waren, ja, nur die 40% realisiert zu haben, minus, weil jetzt steht ja wieder die Kernschmelze bevor und dann als am 19.3. das Ganze dann wieder gedreht hat. muss natürlich fairerweise sagen, so eine Situation hat man auch nie, aber das belegt halt wieder den Fakt, dass diejenigen, die eine klare Strategie haben und ja, sich nicht haben emotional zu sehr leiten lassen, gut dadurch gekommen sind. Und eine Besonderheit dieses aus vieler Hinsicht der Katastrophenjahres, muss ich ja sagen, war ja, hättest du Anfang des Jahres einmal hier deine Rebalancierung im Depot vorgenommen und dann 365 Tage gar nichts gemacht und noch nicht mal Nachrichten geguckt und einfach nur auf einer einsamen Insel hier bei Thailand gelebt. Ja. Und dann am Ende des Jahres ins Depot rein und sagst, ach ja, gut, ja, wie immer, so ein bisschen gestiegen, ja, schöne Ausschüttung, ja, nicht ein super Jahr, aber jetzt auch nicht schlecht, okay, weiter geht's, ja. Das ist ja auch eigentlich kurios, angesichts dessen, was eben in diesem Jahr an Panik gelaufen ist.
Genau, unterm Strich ist ja am Ende durch die V-förmige Erholung gar nicht so viel passiert. Ich glaube, bei euch, bei Peer-to-Peer-Lars, nee, war auch nicht so viel los, oder?
Und der Markt hat sich so ein bisschen aussortiert. Hast du ja vielleicht auch mitbekommen, dass sich einige Plattformen verabschiedet haben und haben natürlich auch einige Leute Geld verloren, aber das ja, gehört einfach dazu.
Aber verabschiedet klingt so wie offiziell, wir verabschieden uns und macht's gut weiter ohne uns.
Eher aufgemendet.
Ich würde sagen, so halb offiziell. Man sucht noch das Geld, wo es ist. Ja, aber da wird man bei vielen, bei einigen Plattformen wahrscheinlich nichts mehr sehen. Aber das Gute ist halt, dass sich der Markt so ein bisschen jetzt sortiert hat und inzwischen werden die ganzen seriösen Plattformen, die es halt echt gut verstanden haben, letztes Jahr überrannt. Und es gibt viele, viele neue, spannende Alternativen auf dem Markt. Und dann bin ich mal echt gespannt, wie das so dieses Jahr läuft. Und zudem haben wir noch so das große Thema Regulierung, was jetzt kommt. Und dann ist es halt nicht mehr so einfach, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich irgendwo hin abzusetzen.
Eieiei. Aber sag mal, auf die Regulierung, sieht die denn, oder ist das nicht eine Nebelkerze, die ein Stück weit geworfen wird? Weil ich meine, das hat ja letztendlich keine Auswirkung auf die Sicherheit der Darlehen selber. Höchstens, dass im Prinzip ein formalen, oder dass die Anbieter, so sie denn aus dem Land kommen, bestimmte formalen Mindestkriterien genügen.
Genau, speziell geht es jetzt um die Lizenz, die da jetzt in Lettland ausgegeben wird. Und dafür mussten die Unternehmen halt einfach bestimmte Dinge erfüllen und bereitstellen. Beispielsweise müssen die Firmen ordentlich auseinandergezogen sein. Es gibt jetzt zum Beispiel nicht so eine die Möglichkeit, dass P2P-Plattformen jetzt auch zu einem größeren Unternehmen gehören. Also es muss halt auseinandergezogen sein, müssen eigene Geschäftsberichte haben und sowas. Also die Hürde ist halt einfach ein bisschen höher, dass man halt nicht mehr so einfach auf den Markt kann und Leute verarschen kann. Das ist halt alles. Aber natürlich gibt es keine Ausfallsicherheit bei den Krediten oder so. Also das kann man sich alles schenken. Aber es ist halt die Sache, dass für Betrüger die Hürde halt jetzt deutlich, deutlich höher liegt oder höher liegen wird zum Ende des Jahres.
Also über P2P dann nicht mehr so viel betrügen, dann lieber über Cannabis-Beteiligungsmodelle.
Ja. Das geht natürlich auch.
Um mal ein x-beliebiges Beispiel einfach mal so auszusprechen.
Einfach mal ein Beispiel. Ja, genau. Jetzt ist es ja so, gerade bei der Inflation ist man ja mit Krediten eigentlich auf der guten Seite, oder? Also gilt es auch für P2P-Krediten?
Das wird auch für P2P-Kredite gelten. Ganz genau, ja. Da erwarte ich jetzt nicht allzu viel, dass man da jetzt Probleme bekommen wird. sagen wir mal, jetzt keine 10 Jahre irgendwie in den Winkel drin hängt oder so. Mhm.
Wir haben eine Anfrage, das ist der Simon. Ich stelle ihn einfach mal rein, dann gucken wir mal, was er uns fragen will. Ansonsten, die nächste Frage ist dann, Lars, für dich, was gibt's denn Neues in der Peer-to-Peer-Szene? Hast du da schon was? Und wenn nicht, warten wir, bis der Simon durch ist. Das ist er schon. Guck mal, Simon, grüße dich.
Hi, hallo. Hi. Vielen Dank. Erstmal möchte ich euch herzlich danken für eure Arbeit. Ihr macht alle einen super Job, also bezüglich REIT, bezüglich B2B-Kredite und du, Alex, wir kennen uns auch schon persönlich. Ich bin bei allen drei unterwegs und profitiere wirklich von eurem Wissen und eurer Teilung. Dankeschön.
Ja, komm. Gut, danke dir.
Geile Arbeit, ohne Scheiß. Ich bin total fasziniert, ja. Kurze Frage, also an dich, Luis, und zwar, ich weiß, du bist auch im Stillhaltergeschäft tätig und ich weiß, du darfst jetzt nicht beraten etc., aber mich würde einfach interessieren, was sind deine fünf Werte, die du am liebsten im Stillhaltergeschäft nutzt für dich persönlich?
Das kann ich sehr gut einbauen, weil das die größte Gefahr für den Stillhalter, insbesondere dann, wenn er Putz schreibt, ja, also wenn er eben Optionen auf Wertpapiere eben hier verkauft, die eben eine Andienung des Titels nach sich ziehen, also jetzt nochmal ein bisschen verallgemeinert für die, die nicht genau wissen, was jetzt ein Put ist, ja, also ich verkaufe im Prinzip das Recht, mir ein Wertpapier verkaufen zu dürfen. Und das größte Risiko, was ich ja habe, ja, und das hat letztes Jahr, als ich das ja schlagartig manifestierte, nicht mit Wirecard, ist letztendlich, ich verkaufe so ein Recht und genau in der Zeit geht eine Gesellschaft bankrott, beziehungsweise insolvent, und ich bekomme dann quasi einen insolventen Titel ins Depot gedrückt, wo ich dann aber einen Marktpreis bezahlen muss, trotzdem, wie er eben vor einem Monat war beispielsweise, ja. Und um das Risiko zu entgehen, also ich habe ja im Prinzip da ein sehr hohes Einzelwertrisiko, und gerade bei Stillhaltergeschäften ist eben das Problem, dass wenige wirklich extrem schief laufende Trades die Performance von Jahren zunichte machen müssen. Und deswegen greife ich dort sehr, sehr gerne auf ETFs zurück. Mhm. Weil, wenn man sich mal die Literatur zum Thema anguckt, also da sehe ich auch so die Ratgeber, die klassischen, die wurden in einer Zeit geschrieben, da gab es noch keinen voluminösen ETF-Markt. Ja, da waren ETFs noch so ein Nischenprodukt, die hatten vielleicht ein paar Millionen oder ein paar Dutzend Millionen an verwalteten Mitteln. Das ist mittlerweile nicht so. Deswegen die ganze Ratgeberliteratur zum Thema, die zielen dann eben bei solchen Stillhaltergeschäften eben auf Aktienoptionen ab. Mhm. Ja, und wenn man mal mittlerweile schaut, beispielsweise auf den Nasdaq, auf den S&P 500, auf den Dow Jones, da findet man mittlerweile ETFs, die eine Marktkapitalisierung haben, jenseits der 300-400 Milliarden US-Dollar. Und auf die, und das ist eben das Schöne, werden auch sehr rege Optionen gehandelt. Ja, das heißt, sehr schöne Optionsketten, die sowohl nach Zeit als auch eben nach Strikes schön ausdefiniert sind. Ich kann mir also wirklich sehr, sehr, sehr fein granular raussuchen, ja, was für eine Laufzeit möchte ich, was für einen Abstand vom aktuellen Kurs möchte ich. Und das kann ich eben diesen ETFs sehr gut steuern. Und deswegen sind das da wirklich meine Favoriten auf die großen Indizes. Ne? Wie gesagt, also Nasdaq, S&P 500. Mhm. Aber auch mal zum Beispiel, um mal einen Kursverlauf zu haben, der vielleicht ein bisschen abweicht, zum Beispiel auf Gold. Ja? Mhm. Von Spider gibt es auch einen Goldindex oder einen Goldminenindex von Van Eck. Und das sind alles Titel, auf die schönen Optionen gehandelt werden. Und die nehme ich halt sehr gerne, weil ich eben dieses Einzelwertrisiko nicht habe. Im schlimmsten Fall, im schlimmsten aller denkbaren Fälle, wenn alle Sicherungssysteme reißen, bekomme ich halt eingebucht Anteile von einem ETF. Und das kann ich aussitzen. Eine Wirecard kann ich eben nicht aussitzen.
Ja, ja. Okay, super. Also vielen Dank für den Input. Ja, das ist eine gute Ergänzung und Erweiterung für mich.
Danke dir, Simon. Bis bald. Danke, ciao.
Ciao. Bye, bye.
So, Lars, dann machen wir weiter mit deinem Peer-to-Peer. Was gibt's Neues in der Szene? Gibt's was? Gibt's noch ein paar Plattformen?
Ja, was gibt's Neues? Kam auch gerade die Frage zwecks Mintos, wie ich aktuell dazu stehe. Und da haben wir momentan das Thema, dass sehr viele Kreditgeber ihre eigenen Plattformen aufmachen. Das heißt, die verlassen Mintos, weil Mintos denen zu teuer ist, und die machen ihre eigenen Plattformen. Mhm. Das ist für uns P2P-Investoren natürlich ganz toll, weil meistens bieten die nämlich mehr Rendite an als auf Mintos, um dann halt entsprechend die Investoren rüber zu bekommen. das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Ich glaube, mittlerweile haben wir schon oder 5 oder 6 Auskundungen davon. Das ist echt spannend. Und teilweise bieten die dann 2 bis 3% Rendite mehr an. Das ist aber so bei 14 bis 16%, je nach Plattform. Das ist schon echt eine interessante Sache. Ja, muss man sich halt überlegen, wie viele Plattformen will man im Portfolio haben, wie viele möchte man verwalten. Ansonsten gibt es noch andere echt richtig spannende Projekte. Ein neues wurde in Litauen gestartet, das heißt InRento. Und zwar beteiligt man sich da an Immobilien, die gekauft werden zur Vermietung. Also gibt es da halt einen Teil rein. Die Immobilien werden gekauft und du partizipierst dann halt an den Mieterträgen. Und die machen wirklich nur komplett das. Und das ist echt eine nette Sache, um halt Vermieter zu werden. Im Ausland, im europäischen Ausland, mit Renditen zwischen 6 und 8%, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. Das ist ganz nett. Und ja, und das Coole an der Plattform ist, die sind auch in Midtown, reguliert von der Zentralbank. Du hast ein externes Konto, du musst das mit PayZero alles machen. Das heißt, du überweist es dich auf ein Konto von der Plattform und dein Geld läuft Gefahr, irgendwie zu verschwinden. Und das ist echt eine nette Sache für jeden, der ein bisschen was im Bereich Immobilien machen will. Und ja, entsprechend vielleicht knapp bei Kasse ist oder einfach nicht so viel Geld hat, um sich jetzt eine eigene Immobilie zu kaufen für 1/4 Million oder mehr.
Na, wer kann das schon?
Denn das Modell so wie Reinvest24?
Ja, genau, das ist ein ähnliches Modell, aber Reinvest24 ist halt so ein bisschen weggegangen davon und bietet jetzt halt auch viel diese Development Loans an. Und die sind meist in Moldawien oder so und sowas gibt es halt echt bessere Alternativen, würde ich sagen, die vielleicht ein bisschen sicherer sind. Es kommt auch mal 2-3 Mal im Jahr so eine Mietimmobilie, aber das ist halt einfach zu wenig. Und zudem ist es halt, naja, du überweist halt deine Kohle zu Reinvest24. Das ist ein junges Unternehmen, es ist nicht reguliert oder wähle ich dann lieber die regulierte Alternative. Also ich bin da noch nicht investiert, aber das ist durchaus eine Option, für die Zukunft da mal so ein paar Immobilien mitzunehmen.
Ja. Gut, dann haben wir noch eine Frage vom Felix. Welche Sektoren sind denn jetzt überhaupt noch ansatzweise attraktiv für Dividendeninvestoren? Also Stand heute finde ich den Markt schon sehr fortgeschritten. Ich muss aktuell überhaupt nicht investieren, aber ich finde gerade bei Öl und im Rohstoffbereich, das ist ja das, worüber alle schreien, weil ja da jetzt offensichtlich der neue Rohstoffboom kommt. Das sind natürlich die Gewinner, die jetzt ohne Mehrkosten einfach mehr Erträge erzielen können. Weil wenn du die Unze Gold zum Beispiel aus dem Boden holst für $700 und der Preis steigt um $300 bei der Unze, dann bleiben ja die Kosten gleich und du kannst einfach nur einen höheren Gewinn erzielen. Allerdings wäre es schon vorteilhaft gewesen, sich ein bisschen vorher rechtzeitig in diesem Markt zu positionieren. Und ansonsten, wenn man unbedingt etwas kaufen muss, ich denke auch gerade in Bezug auf Inflation, Zinsanhebungen, werden Aktien sicherlich auch von den Kursnotierungen in Zukunft durchaus federn lassen. Da wird es wahrscheinlich eher auf Erträge hinauslaufen, dass man sich gute Ertragsbringer liefert oder ins Depot legt. Da kann man in der Lebensmittelbranche schauen, also die ganzen defensiven Werte, auch Energie zum Beispiel, Telekommunikation. Ich glaube, im Fokus wird die Dividende in Zukunft viel, viel mehr stehen, als sie vielleicht jetzt schon war. Auch wenn viele mal gesagt haben, Dividende ist eine neue Zins. Also ich glaube, in Zukunft wird es darauf ankommen, dass wir Erträge erzielen, kontinuierliche. Und dann, ob es nun Hochdividendenwerte sind. Ich weiß nicht genau bei Reiz, Luis, wie ist es da? Das sind ja Unternehmen, die auch mit Fremdkapital arbeiten. Die werden ja durch steigende Zinsen durchaus auch belastet sein. Ne?
Ja, jetzt müssen wir erstmal zwei Sachen unterscheiden. Erstmal die Zinsfrage, die möchte ich ans Ende schieben. Und die Eingangsfrage war ja, finden wir aktuell noch attraktiv bewertete Papiere? Tatsächlich in dem Reitumfeld, viele Papiere haben sich bis heute nicht erholt von dem derben Absturz. Ja, insgesamt ist der Sektor ja etwas überdurchschnittlich gefallen im Vergleich zu Aktien im Frühjahr 2020. Und eine Vielzahl selbst wirklich hervorragender Papiere hat die alten Höchststände noch nicht wieder erreicht. Ein konkretes Beispiel, weil der Titel jetzt auch in den letzten Tagen etwas unter die Räder gekommen ist, ein paar Prozentpunkte, ist Omega Healthcare beispielsweise. Hinweis, den halte ich selber. Und das ist eben Papier, das hatte ich neulich erst wieder in den Händen, weil die eben den Jahresabschluss 2020 rausgebracht haben. Ja, und die haben tatsächlich 2020 den Cashflow zu 2019 nochmal deutlich gesteigert. Ja, aber der Kurs ist halt, klebt halt trotzdem noch so ein bisschen unten. Und das sind zum Beispiel solche Titel, in die man gut investieren kann. Ja, natürlich gibt es auch die Gewinnerbranchen im Bereich der Real Estate Investment Trust. Also hier vor allem natürlich sowas wie American Tower, ja, die so im Rahmen der Digitalisierung, Telekommunikationsnetze beziehungsweise Digital Realty, alles was so Rechenzentren angeht, aber auch was so Logistikobjekte angeht und Wohnen. Ja, das sind so eigentlich vier Bereiche, die ja mittlerweile auch sehr stark bewertet oder sehr hoch bewertet sind. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt aufstocken, aber hier und da finden wir noch interessant bewertete Papiere. Ja, so ein anderes Papier, das gerade heute, also jetzt in den Minuten bei mir auf dem Blog und Podcast erschienen ist, neue Besprechung, ist der Charter Hall Social Infrastructure Trust, den tatsächlich, ich kann nicht sagen, dass er hier sein ist. Und zwar interessanterweise, den hatte ich schon lange in meiner Liste und hier der Professor Holger Fink, mit dem ich auf der Invest digital in einem Chatraum zusammen war, der hat mir den nochmal in Erinnerung gebracht, habe ich auch nochmal erwähnt in dem Beitrag. Und das Interessante ist, hier haben wir beispielsweise einen Titel, die sind extrem konservativ finanziert, ja, also die Eigenkapitalquote beträgt bei denen um die 80%, ja, und die Mieter sind ausschließlich die öffentliche Hand, denn die vermieten oder die bauen Kindergärten und so Horte und Kinderbetreuungseinrichtungen und vermieten die dann langfristig an eben australische Kommunen und Städte. Ja, das heißt, die haben hier durchschnittliche Restmietlaufzeiten von 14 Jahren. Und das ist natürlich ein sehr solides Geschäftsmodell. Und die sind auch momentan auf dem Stand, wo ich auch nicht sagen würde, okay, die sind jetzt irgendwie übermäßig hoch bewertet. Die Zahlen, die vorgelegt haben, sind auch wunderbar. Die haben in den letzten Jahren permanent Umsatz, Gewinn und Cashflow steigern können. Also durchaus auch für Krisen ein interessanter Titel, wobei die halt tatsächlich, wenn man mal ganz lange in die Historie guckt, da konnte ich jetzt auch nicht genau herausfinden, warum, aber die sind tatsächlich in der Weltfinanzkrise 2007, 2009 um 90% mal abgestürzt. Also das ist natürlich schon heftig. Hat jetzt aber der Substanz keinen Schaden zugefügt, des Unternehmens, muss man so sagen. Und wer natürlich da eingestiegen ist, da irgendwie zu 18 Cent seinerzeit,
hat bei 100% die Hälfte. 20,
ja, 20 war.
Ja. Der hat bei 100% die Hälfte des Einsatzes schon rausgenommen.
Ja.
Zum Absichern.
Ja, und der zweite Punkt, den ihr jetzt gesagt hat, ist steigende Zinsen. Ich halte das, also sowohl eine steigende Inflationsrate als auch steigende Zinsen halte ich persönlich nicht für eine ausgemachte Sache. Also steigende Zinsen von Seiten der Zentralbank glaube ich erstmal längere Zeit nicht.
In Europa? Also
zumindest in Europa halte ich das für relativ ausgeschlossen,
ja.
Weil das würde eben, also wir haben ja ganz viele Zielkonflikte in, sag mal, in dem monetären Umfeld in Europa und das Ganze wird natürlich dominiert davon, dass um dieses System um jeden Preis gehalten werden möchte. Und das geht eben nur, wenn die Zinsen niedrig sind. Ansonsten wird es halt für die Südperipherie schon sehr, sehr schwierig. Ja. Und auf der anderen Seite die Inflationsrate. Und da muss man jetzt natürlich genau definieren, was ist die Inflationsrate? Und wenn wir den Lebensstandard hier heranziehen wollen, dann ist natürlich, reden wir hier von Konsumgüterpreisen. Ja. Ob die jetzt steigen oder nicht. Ja, weil unser Wohlstand hängt davon ab, wie viel Laptops, Bananen oder Kilo Mehl ich mir kaufen kann. Ja, und hier sehe ich nicht zwingend einen besonderen Preisdruck. Den sehen wir jetzt halt momentan auf den Investitionsgütermärkten. Aber solange wir halbwegs offene Volkswirtschaften haben, wo soll der Preisdruck auf die Konsumgütermärkte kommen? Ja, also ich sehe jetzt nicht, warum jetzt plötzlich Computerchips oder andere Sachen in der Breite so massiv teuer werden sollten, ja, zumal wir rund um die Welt Fabriken haben, die im Prinzip jederzeit jede beliebige Menge von Konsumgütern herstellen könnten.
Ja, die Frage ist ja, ob die Rohstoffe, je nachdem welche dort steigen und in welchem Umfang. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen die Woche, dass zum Beispiel so ein Häuselbauer, wenn der natürlich sagt, ich möchte mir so ein Haus bauen für, keine Ahnung, was sowas kostet, 350.000, dann hat er das wahrscheinlich mit 99% finanziert und 1% gibt die Oma dazu. Dann musst du damit rechnen, dass dieses Haus jetzt in der Fertigstellung 380.000, 390.000 kostet und du dir dann praktisch Gedanken machen musst, wenn man es natürlich so knapp auf Spitz macht, weil einfach die Rohstoffe vom Holz angefangen, Kupfer, was man alles so braucht, einfach im Moment deutlich teurer sind als noch bei der Planung des Hauses vor vielleicht einem halben oder einem Dreivierteljahr.
Ja, das mag sein, aber Holz ist natürlich auch so ein Klassiker jetzt. Da muss man dazu natürlich wissen, dass politischerseits ich glaube sogar noch in diesem Jahr hier der Einschlag verboten wurde. Das heißt, ich darf das Angebotsdefizit aktuell nicht ausgleichen. Was passiert dann, wissen wir ja alle, dann steigt es natürlich noch weiter, ja, ist ja auch klar. Und somit befeuere ich natürlich dann auch spekulative Blasen. Ja gut, bei anderen Rohstoffen, klar, aber diese Zyklen habe ich ja immer wieder. Also gerade auf den Rohstoffmärkten habe ich ja, ich meine, so 16 bis 32 Jahreszyklen. Ja, wenn wir uns aber in der Tendenz anschauen, seit 200 Jahren, die Rohstoffpreise, in der Tendenz gehen die ja immer weiter runter. Und das ist natürlich auch nicht weiter verwunderlich, weil natürlich ja die Effizienz immer weiter steigt. Ja. Und Bauen in Deutschland ist sowieso so ein Kapitel für sich. Da müsste man natürlich auch mal auseinander dividieren, wie viel von den Preissteigerungen letztendlich auf Regularien basieren, die das Bauen halt einfach teurer machen. Naja.
Ja. Genau, zum Beispiel beim Benzin soll es ja jetzt auch wieder irgendeine Umlage geben. Ich glaube, Ende des Jahres habe ich heute gelesen, wo auch da wieder irgendein Aufschlag kommt. Also Spritpreise werden alleine schon nur deswegen steigern, nicht weil der Sprit teurer wird, sondern weil einfach die Abgaben und die Gebühren einfach steigen. Genau. Ne?
Und einen kleinen, wo du das sagst, eben Steuern, einfach einen kleinen Inflationsschub in Anführungsstrichen hat man ja in Deutschland Anfang des Jahres allein deswegen, weil ja die Mehrwertsteuer wieder umgestellt worden ist.
Ja. Also, oh, es knackt bei einem von euch beiden im Mikrofon. Irgendeiner sitzt auf seinem Mikrofon?
Ne, eigentlich nicht. Luis, es kam gerade nochmal der Wunsch aus dem Chat, dass du den Namen von dem Reed nochmal sagst.
Welcher?
Der australische Kindergarten.
Der australische? Ja, genau, das ist ein super Trick. Nachdem ich jetzt Anteile gekauft habe, mache ich den jetzt hier publik, ja, und sehe dann zu, dass die Kurse steigen. Schön. Nein, aber der hat eine Marktkapitalisierung von weit über 1 Milliarde australische Dollar und der heißt Charter Hall Social Infrastructure Right. Also Charter wie C-H-A-R-T-E-R und dann neues Wort Hall wie Halle und dann Social mit C und dann Infrastructure.
Also ich glaube, es ist einfacher, wenn du dir die 6-stellige WKN-Nummer einfach merkst und die mal ansagst.
Ja, oder einfach bei mir auf dem Blog, nur Bares ist Wahres, jetzt gerade aktueller Podcast und Blogbeitrag. Dann ist auch nochmal, kann man sich nochmal in Ruhe anhören oder durchlesen. Das ist nochmal ausführlich dargestellt, das Ganze. Aufpassen übrigens, nur als Hinweis, weil Charter Hall ist selber ein Immobilienprojektierer und Verwalter in Australien und die haben mehrere Rides aufgelegt. Es gibt also mehrere Charter Hall und dann Punkt-Punkt-Punkt-Ride. Ja, also da muss ich schon genau gucken, welcher das ist.
Du sollst noch mal sagen, Lars, wie deine Plattform heißt und hast schon geschrieben, oder? Aber sag noch mal an, für die Leute, die nur hören können im Podcast.
Die Plattform heißt InRento.
InRento, okay. Das klingt ja nochmal.
Also InRento. Ein bisschen kürzer. Das ist der Read.
Ja, das ist wahrscheinlich die Abkürzung. Geringfügig, ja. Wie heißt der Wert nochmal? Okay, der Dennis hat es mal reinkopiert hier in den Chat, aber das verschwindet ja heute. Aber da hast du es ja nochmal gut angesagt. Vielleicht, wenn du da den Artikel hast, dann macht es ja Sinn, wenn die Leute da reinschauen.
Aber gerade eine Frage an dich, Alex. Du hast gesagt, du investierst aktuell nicht oder auch schon seit Wochen oder Monaten nicht mehr. Was machst du mit deinem ganzen Cash? Momentan musst du dich das ja schon wieder ganz gut aufgebaut haben. Der Wertpapierkredit ist bestimmt wieder zurückgezahlt. Wie geht's denn da jetzt weiter bei dir?
Nein, der ist noch nicht zurückgezahlt. Aber in der Tat schaue ich nicht aufs Cash, sondern bei mir ist es halt praktisch die Liquiditätsreserve, die besteht aus dem investierenden Fremdkapital und natürlich dem Cash, was bei mir auf den diversen Konten liegt. Aber gut, im Moment ist es für mich nicht attraktiv. Deswegen sammle ich Cash an allen Ecken und Enden. Und ja, gib mir mal noch ein paar Monate, dann kann ich wieder mit der Bazooka zuschlagen. Sagt man doch so, oder? An der EZB und so?
Die EZB, eine Bazooka, das ist schon ein bisschen klein.
Meine Bazooka ja, mittlerweile ja auf jeden Fall.
Eine bescheidene Panzerabwehrwaffe, ja. Wir holen dann schon die dicke Bertha raus. So ein schönes Eisenbahnartilleriegeschütz. Das ist dann... Aber es ist interessant, dass man sich in dem Kontext immer wieder dieser Kriegsrhetorik bedient. Ja? Also... muss irgendwas Tieferliegendes sein.
Die Kanonen wieder donnern.
Die Crash-Propheten sagen ja, ist ja auch manche Edelmetall-Freaks, sage ich mal, die dann sagen, wie du schon sagst, diese Zyklen, ne, die so 20, 30 Jahre mal gehen Und in der Regel ist dann der Rohstoffboom praktisch immer so das große Finale. Und dann gibt es sowas wie ein Reset, sage ich jetzt mal, um jetzt nicht in Verschwörungstheoretiken abzudriften. Im Grunde gab es das alles schon. Und wer älter als 30 Jahre ist oder 30 Jahre am Kapitalmarkt mal beobachtet hat, wird auch mal sowas schon mal miterlebt haben. Und es ist jetzt nichts Schlimmes, aber oft geht das auch mit Kriegen einher. Und vielleicht kommt es aus der Richtung, dass man dann so ein bisschen ordentlich trommelt und dann gibt es dann morgen den EQ oder irgendwas anderes und dann machen wir einfach weiter.
Hört sich auch einfach dramatischer.
Ja, ja, klar. Kannst ja sagen, wir machen nächste Woche mal eine Umwälzung, ihr seid alle dabei, wir informieren euch, da sagen alle, ja, mal, ist ein Non-Event. Ne? Muss ja schon ein bisschen Dramatik sein.
Und Liquidität parken hier bei Bondora Go and Grow oder was machst du damit?
Geht es noch? Nee, geht ja nicht. Ich habe ja mit Lars.
Weiß ich gar nicht.
Nee, ich habe letztens mit Lars schon gesprochen. Er hat gesagt, man darf jetzt monatlich 400 Euro da einzahlen. Und dann dachte ich mir dann, habe ich ein Problem.
Dann brauchst du so 4-5 Monate, um die Liquidität dazu
parken. Nein, ich brauche, glaube ich, 20 Konten und dann kann ich einen Teil dort parken. Ja, das ist in der Tat schwierig.
Das heißt, bei dir Liquidität liegt dann tatsächlich viele rum auf dem Tagesgeldkonto.
Nee, du musst es so sehen. Ich ziehe ja meine Liquidität vor in der Phase, wo ich sage, jetzt ist der Markt Schnäppchen. Das heißt, ich zahle aktuell ja Zinsen für mein Fremdkapital zurück. Und deswegen liegt es nicht brach, sondern es ist bereits investiert worden vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder im letzten Jahr. Und jetzt zahle ich praktisch meine vorgezogenen Sparraten jeden Monat fleißig zurück. Ja. Also bei mir ist jetzt nicht der Punkt, wo ich sage, wie viel Cash baue ich auf, sondern jeden Monat bröckelt praktisch meine Zinsleistung wieder zurück. Deswegen rufen die von IB auch jede Woche an und machen hier so, läuft. Wenn die Zinsen gebucht wurden.
Ja, aber wäre P2P denn wieder dann eine Option für dich? Also Bondora geht jetzt aktuell nicht. Geht, keine Ahnung, ob es überhaupt nochmal dieses Jahr geht, aber es gibt ja durchaus andere Plattformen, wo du dein Geld parken. Das ist halt immer mit einem Risiko, ist klar, aber ein Teil davon.
Ich mag es ja mal einfach, weißt du das? Und Mintos war für mich mal ziemlich einfach und Bondora auch. Jetzt hat Bondora gesagt, stopp, wir müssen mal ein bisschen weniger machen. Das stört mich da so ein bisschen. Bei Mintos, wenn du sagst, da machen jetzt alle möglichen Leute irgendwo eine Plattform auf, dann wird es für mich irgendwann auch undurchsichtig. Ich würde trotzdem immer zum größten Marktplayer gehen, weil ich hatte damals ja das Problem, dass die ja nicht mal 5.000 Euro unterbringen konnten. Und dann und wenn du mit fünfstelligen Beträgen arbeitest, dann geht halt nur Mintos, Bondora oder wer halt noch an der Front ist, der da in der Lage ist. Also Twino hat damals sich echt schwer getan. Die haben in 14 Tagen nicht geschafft, 5.000 Euro in das Volk zu bringen. Ob das vielleicht zu scharf eingestellt, also zu sicher und so, aber ich wollte jetzt auch meine wegschmeißen kann ich das Geld auch alleine. Dann brauche ich es nicht auf irgendeine Plattform und ins tiefste Aserbaidschan pumpen, ja. Also das kann ich dann auch hier in Thailand loswerden.
Ist ein bisschen besser geworden bei Twino über die Jahre. Aber mehr als, also ich bin jetzt, glaube ich, bei 12.000 Euro irgendwie auf der Plattform und das ist schon schwer, dann wieder unterzubringen. Du kannst natürlich ausweichen, indem du zum Beispiel dein Geld in russischen Rubel anlegst oder so. Das habe ich auch zum Teil gemacht. Kriegst mal ein bisschen höhere Zinsen. Hast du allerdings Währungsschwanken dabei. Aber für 100.000 Euro oder so ist die Plattform nichts. Da musst du tatsächlich zu Mintos greifen, Estate Guru oder Bondora.
Ich weiß gar nicht, ob der Rubel jetzt so spannend ist, weil die ganzen Russen, die hier auf der Insel rumlaufen, machen alle nur Krypto. Also da macht keiner was mit Rubel. Komisch.
Oder Krypto-Lending. Das wäre natürlich auch eine spannende Sache, die du dir angucken kannst dafür.
Perfekt. Aber wenn ich eine Alternative beispielsweise, ich glaube, Peer wäre, die haben auch mittlerweile auch eine kritische Größe, wo du eigentlich einen fünfstelligen Betrag parken könntest. Da kannst du es ja auch noch einstellen kurzfristig, das heißt 30 Tage. Das heißt, dann hast du zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb von 30 Tagen dein komplettes Geld rausziehen kannst.
Bei Peerberry wirst du keine Probleme haben. Also die hatten bisher auch in der Krise keine Probleme mit Auszahlungen. Da wurde bis jetzt tatsächlich alles zurückgezahlt. Man weiß aber nicht, die Transparenz ist da jetzt nicht so geil wie bei anderen Plattformen. Man weiß immer nicht, was da im Hintergrund passiert und wo die das Geld herholen. Fakt ist aber, es ist
von neuen Anlegern.
Die sind ja jetzt alle an der Börse bei uns.
Nee, die sind ja jetzt alle in Cannabis.
Ja, genau, stimmt. Oder Krypto.
Ja, ich überlege noch, in welche Plantage ich investieren soll. Ob es Orangen, Oliven oder was war das dritte? Ja, Kokosnuss gibt es wahrscheinlich auch noch, ja.
Aber tatsächlich wäre dieses Krypto-Lending auch eine super Alternative, um halt dein Geld einfach zu parken. Natürlich hast du diese Währungsschwanken dazwischen und die Volatilität. Aber wenn du jetzt auf irgendwelche großen Währungen setzt, gut, dann musst du mit 20-30% vielleicht legen. Geht allerdings auch in beide Richtungen. Von daher, plus die Zinsen, die du bekommst, und du kannst halt jeden Tag deine Kohle wieder rausziehen. Das Geld ist besichert, da wird nicht viel mit passieren. Außer die Volatilität.
Das ist das Problem. Ja, ich möchte ein bisschen mehr, wie 6-8%. Guck mal, ich habe mir das Geld ja geliehen bei IB für, keine Ahnung, 2%. Und dann, keine Ahnung, guck dir an, Texas Instruments, Qualcomm. Also da sind wir im hohen zweistelligen Bereich, was die nach 12 Monaten an Rendite eingefahren haben. Da geht es gar nicht mehr um die Dividende, sondern da geht es einfach darum, das Geld, was ich in Zukunft irgendwoher einnehme, einfach vorzuziehen in einem gewissen Rahmen. Ich will jetzt gar nicht hier groß Werbung machen für Fremdkapitaleinsatz. Muss man natürlich ein bisschen Erfahrung haben und es muss auch ein gewisses Verhältnis sein. Aber ich sage dann immer, ich mache das so wie Warren Buffett und ich arbeite mit Fremdkapital und auf, ich kaufe auf Kredit. Genau.
Und wie hat er das?
Ja, genau. Und deswegen macht es für mich oft Sinn, mittlerweile gar nicht mehr so viel Cash zu horten wie 2018, wo ich ja fast 50% hatte. Es kann sein, wenn ich das jetzt alles abbezahlt habe, vielleicht in den nächsten 12 Monaten, dass dann immer noch nichts Interessantes los ist, dass es dann wieder ewig sich ansammelt. Aber ich glaube, wenn man so alle 2 Jahre vielleicht eine gute Einstiegsmöglichkeit findet, dann habe ich nie viel Cash, sondern bewege mich immer in meiner Margin mal mehr oder bin halt wieder am Rückzahlen. Und das lohnt sich dann einfach, weil es am Ende nichts kostet, Stand heute. Aber wir haben ja gerade geredet, US-Zinsen könnten ja steigen. Die steigen ja nicht um 2%, sondern um 0, irgendwas. Und dann kann es natürlich sein, dass sie dann irgendwann in 2 Jahren deutlich höher sind. Und da weiß ich auch nicht, ob ich mir für 4-5% irgendwann mal groß was leihen werde. Weil dann lohnt es sich natürlich wieder nicht.
Hm. Ja, es sei denn, Ausschüttungen und etc., die ziehen mit an. Dann hast du ja, im Prinzip hast du ja, du lebst ja von der Zinsmarge.
Bei so ja, genau. Ja.
Und es ist ja egal, ob du 2% leist und 10% einfährst oder 4% leist und 12% einfährst.
Ja, im Grunde richtig. Ja. Aber das Risiko ist dann natürlich deutlich höher. Je nachdem, ich weiß ja selber, wenn die Zinsen hoch sind, dann ist die Aktienmärkte jetzt auch nicht so. Dann kommen die Anleihen wieder. Dann gibt es genug Alternativen, wo Geld geparkt wird. Also am Ende rechne ich vielleicht nur mit den Dividendenerträgen. Ja. Wenn ich für 2% mehr Geld leihe und dann für das gleiche Geld einen Dividendenertrag von 4-5% kriege, dann bin ich da safe. Und wenn du da auf 4% gehst, dann wird BASF ja nicht kommen und sagen, okay, für Alex machen wir mal 7%. Und das wird dann praktisch der Punkt sein, wo ich sage, okay, dann werde ich es irgendwann mal nicht mehr machen. Aber gut, bis dahin habe ich hier eine Residenz gefunden in Thailand und werde beim Rollator am Strand festhängen.
Weil dann, du bist Mehrheitsaktionär bei BASF.
Zum Beispiel, ja, genau. Zum Beispiel. Einer der wenigen Werte, ja, wo ich Mehrheitsaktionär bin. Genau, ihr fragt immer, wie hoch mein US-Anteil im Depot ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber du kannst gerne mal schauen, ich habe das Video, da gab es ein Video bei der Börse Stuttgart vor ein paar Wochen, Monaten schon, 2-3 Monuten, gib mal einfach ein Börse
die Stuttgart, Frage,
da habe ich darüber gesprochen, da kann man mal reingucken.
Ah, okay, wo war denn war die Frage jetzt gerade im Chat?
Ja, die war, wie hoch ist dein US-Anteil im Depot, wie stark diversifizierst du Währungen? Also ich habe in der Tat nur US, GB und Euro. Und ich glaube, ein bisschen Australien und ganz bisschen Kanada. Also das ist jetzt nur die Minenwerte halt, die halt von dort kommen. Ansonsten fokussiere ich mich auf die 3 Währungen. Und ich glaube, dass der Euro in Deutschland dann am wenigsten. Und ich glaube, die Briten und USA nehmen sich fast die Waage so. Aber müsste ich gucken, habe ich jetzt nicht auswendig. Ändert sich ja täglich.
Ja, vor allem ist das auch erstmal per se wenig aussagekräftig, weil in welcher Währung letztendlich eine Aktie notiert wird, sagt ja nichts darüber aus, wo die ihr Geld verdienen. Und gerade die Briten sind ja ein gutes Beispiel. Ja, Großbritannien finde ich überhaupt einen sehr faszinierenden Aktienmarkt, allein aufgrund der Geschichte und der Tatsache, dass es eben ein Empire war. Gibt es, glaube ich, kaum ein Land wie Großbritannien, wo die großen Aktiengesellschaften im Prinzip im Inland den wenigsten Umsatz machen. Ne? Also viele Unternehmen, sei es im Bereich Tabak, Rüstung, Haushaltsmittel, hier Reinigungsmittel, Lebensmittel, Pharma, die machen ja nur einen winzigen Bruchteil ihres Umsatzes tatsächlich im Mutterland und den größten Teil ja weltweit. Also im Prinzip kaufst du damit ja ohnehin umsatztechnisch und
vom
Cashflow gesehen einen Währungskorb. Und das ist viel entscheidender, dass der nachher in beispielsweise britischen Pfund
umgerechnet wird, ja,
bemessen wird. Genau, das erfolgt ja im Prinzip laufen, aber das ist im Prinzip nur die Clearing-Währung. Das ist im Prinzip so, wie wenn du mehrere Tagesgeldkonten hast, ja, in meinetwegen 2 Dutzend Währungen.
Und unten
ist ja,
Euro
aber Summe. Die Bank, genau, die Bank nach außen sagt, ja, das entspricht aktuell einem Gegenwert von 7.530 Euro.
Korrekt, ja.
Aber in Wirklichkeit ist es ja völlig aufgesplittet. Ja. Ich bekomme auch immer wieder Fragen hier, soll ich die Aktie lieber weiß ich nicht, in den USA kaufen oder an der Börse Stuttgart. Macht ja gar keinen Unterschied, ist ja genau dieselbe Aktie. Ja.
ich habe einen Artikel noch gemacht zum Thema Asien und Asienaktien. Und da habe ich genau das gemacht. Ich habe alle meine Werte, die ich habe, geprüft. Was haben die für Umsatzanteile in Asien? Gar nicht mal China, sondern grundsätzlich in Asien. Und dann gab es interessante Sachen. Also BMW zum Beispiel verdient durchaus schon viel Geld in Asien, BASF. Und was interessant war, war BHP Billiton und auch Rio Tinto kassieren 70-80% ihrer Umsätze aus China, aus Asien. Weil die Leute. Ja, genau. Das ist natürlich dann auch wieder ein Nachteil, logisch. Aber du kannst dann einfach dein Depot, wenn du das einfach mal so screenst, ja, wenn du dann 50 Werte hast und sagst, hier die ganzen Prozentwerte, wo, aus welcher Region verdienen die Geld? Da kommt natürlich bei Realty Income raus, die haben 90-95% in Amerika und dann noch ein paar 7-Eleven. Aber dann kann man sein Depot auch mal nach Währungen so diversifizieren. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber könnte man ja machen, immer wenn man einen Wert aufnimmt im Depot, trägt man die Werte einfach ein. Die verändern sich jetzt nicht so stark. Kann man ja alle 2-3 Jahre mal überprüfen. Und dann könnte man praktisch seine, sagen wir mal, 100.000 Euro im Depot auch mal so aufsplitten und sieht dann mal tatsächlich, wo die Gewichtung, wie du schon sagst, bei den Umsätzen dann herkommt.
Klingt nach ein bisschen Arbeit.
Ja, macht ja Spaß, wir haben ja Zeit. Und dann kommt natürlich, dann kannst du natürlich deine Peer-to-Peer-Investments nehmen und kannst die auch ein bisschen aufsparen. Dann kommen noch ganz, ganz viele andere Länder dazu, wie Aserbaidschan und Kasachstan. Was hast du noch, Lars?
Doch, die Liste ist lang. Also
sag mal lieber die Länder, wo es keine P2P-Ausreichungen gibt.
Ja, genau. Litauen.
Aber Lars, ist denn in der P2P-Community das Thema Inflation auch präsent? Weil je nachdem, was ich erwarte, wenn ich tatsächlich steigende Zinsen, steigende Inflation erwarte, dann müsste ich ja mehr so in den Kurzfristbereich gehen, ne? Weil wir natürlich dann so langfristig vergebene Kredite abschließt. Für den ist das ja schlecht, wenn die Zinsen und Inflation stark ansteigen.
Ist tatsächlich überhaupt kein Thema bisher gewesen, weil es halt auch noch nie sichtbar war auf dem Markt. Also zumindest seit ich da drin bin und ich glaube auch seit der letzten Finanzkrise nicht. Von daher ist kein Thema aktuell.
Okay, hier kam noch die Frage rein. Also kurz, wer Fragen live stellen will, dann macht mal eine Anfrage stellen. Ihr könnt auch hier gerne mal euch dazuschalten und die Frage selber stellen. Dann müssen wir das auch nicht vorlesen. Also traut euch, der Simon hat das gemacht. Und wenn nicht, sagt einfach Hallo und geht wieder raus. Eine Frage für dich, Lars, was du von Geld zwischenparken in Crypto-Lending hältst, kannst du gleich antworten. Und der Kollege hat noch gefragt, es ging bei dem US-Anteil eher um die Dividenden. Aber auch da sehe ich das ähnlich. Für mich ist eigentlich egal, wo die Dividenden herkommen. Ich achte da nicht drauf, ob ich zu viel deutsche, europäische oder US-Dividenden bekomme. Wichtig ist für mich die Kontinuität, dass da einfach was kommt, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, wenn ich dann irgendwo am Strand bin und denke, Mensch, kommt es heute, kommt es nächste Woche, kommt es gar nicht mehr. Das beunruhigt mich dann schon viel mehr, als dass die Währung da irgendwie, weil am Ende, wie Luis schon sagt, im Depot steht dann deine Währung deines Depots da und dann haben die alles umgerechnet und deswegen ist es für mich eigentlich viel, viel wichtiger, das, was reinkommt. So, Lars.
Ja, Krypto-Lending. Also ich habe seit 2019 damit angefangen und ich habe tatsächlich heute alle meine Coins im Lending. Also es gibt keinen Coin mehr in meinem Portfolio, der keine Zinsen mehr bringt. Ich würde jetzt aber allerdings nicht zwischenparken, wenn ich wirklich auf das Geld irgendwie, wenn ich das in 3 Monaten brauche oder so, weil du hast ja das Problem, dass so ein Elon Musk einmal was twittert und dann tauscht der Markt 30% nach unten. Und wenn du dann halt gerade deine Kohle raushaben willst, ist halt doof. Aber ansonsten, als Anlagemöglichkeit ist es echt genial, weil einfach nicht wirklich viel passieren kann. Zumindest von der Plattformseite her, weil die Coins auch meistens abgesichert sind. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da Kredite nehmen und sich dann in Kryptos Fernseher kaufen, sondern das sind ja meistens professionelle Trader, die halt sich das Geld nehmen in einem Coin und einen anderen als Besicherung hinterlegen und dann halt, naja, damit ihre Handelsgeschäfte machen. Und wenn die Kurse sich entsprechend verändern, dann müssen die Leute halt ihre Sicherheiten nachschießen und deswegen ist auch da in der Krise überhaupt nichts passiert. Und das macht das Ganze halt interessant.
Mal eine Frage dazu. Warum soll ich einen Coin als Sicherheit hinterlegen und mir einen leihen?
Na, weil du den vielleicht traden willst, weil der einfach ein gutes Chartbild hat.
Aber wenn der eine hinterlegt ist als Sicherheit, kann ich den nicht mehr traden. Ist es nicht so, dass dann irgendwas anderes hinterlegt wird als Sicherheit?
Ja, das meinte ich doch, genau. Also wenn du dir zum Beispiel den Bitcoin leihst und dann hinterlegst du den Ethereum als Sicherheit.
So, ja, genau, ne? Also es wird, okay.
Genau. Also das macht keinen Sinn mehr,
ja. Ja, genau, ne?
Ja, aber sonst ist das echt eine spannende Möglichkeit, gerade halt auch wegen dem Wertzusatz. Also ich habe jetzt seit Anfang des Jahres in meinem Krypto-Portfolio, ich hatte keinen Monat unter 25% Rendite. Also pro Monat, das ist echt absolut krank.
Ja, da kannst du auch, so bleiben, oder? Da kannst du auch eine trotzdem. Inflation von 3% einfach mal eiskalt aushalten, oder?
Das geht, ja. Ja, also der Markt hat sich echt entwickelt. Also ich würde, aber ich würde es halt nicht zum Zwischenparken nehmen, sondern wirklich als Anlage, wenn du davon überzeugt bist, dann lass dein Geld halt darin liegen und dann schau, was passiert. Also ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich das damals gemacht habe. Ich habe auch keine Bitcoins oder irgendwelche anderen Coins verkauft, also so Kleinigkeiten von 2017. Aber ansonsten bin ich da drin geblieben.
Der Luis ist gerade nicht online, hat gerade Schwierigkeiten, er kommt bestimmt gleich wieder. Jetzt mal eine Frage wegen dem Elon Musk, sag mal, hat er nicht vor 2 Monaten erst gesagt, jetzt machen wir alles in Bitcoin und hat die ganze Welt in Aufruhr gebracht? Bitcoin ist von 40 auf 60.000 gestiegen. Mhm. Und jetzt ist ihm aufgefallen, ach, die verbrauchen ja doch ganz schön viel Strom. Ja. Machen wir jetzt doch nicht mehr. Also wirkt ein bisschen...
Ja. Könnte so ein bisschen riecht so ein bisschen nach Manipulation, ja.
Ja, vorhin, die letzten Quartalszahlen haben ja auch gezeigt, was sie da mit Kryptos auch verdienen. Also ich glaube, da haben sie mehr mit Emissionszertifikaten und mit Krypto verdient als mit dem Autoverkauf.
Also, ja, was gehört eigentlich verboten, ne? Also es geht eigentlich auch gar nicht, was er macht. Also es ist halt einfach Manipulation, also er weiß das ja, ich meine, ist ja nicht dumm.
Ja,
aber es hat beim ersten Mal funktioniert und jetzt geht es wieder in die andere Richtung, klar.
Aber manchmal fragt man sich doch auch, ob er dumm ist. Wir reden gerade nicht von dir, Luis, wir reden gerade von Elon Musk.
Schon klar, schnell Themenwechsel.
Ja, nee, ich hatte gerade kurz gesagt, weil vor 2 Monaten hieß er noch, wir machen jetzt alles in Bitcoin und die Welt ist in Ordnung und wir sind die Vorreiter. Bitcoin schießt nach oben. Ich glaube, das war noch im Januar oder so. Und jetzt ist ihm aufgefallen, dass Bitcoin anscheinend in seiner Villa das Licht zum Flackern bringt, weil es so viel Strom kostet. Und jetzt sind sie da wieder rausgegangen. Das war ein bisschen komisch. Ja. Also so schnell kriege ich ja noch nicht mal Dividende, wenn ich eine Aktie kaufe, ja, wie er schon wieder sein Investment rauszieht.
Ja, ich meine, er ist ja jetzt auch nicht der Dümmste. Also er wusste, glaube ich, auch schon vorher, dass Bitcoin eventuell irgendwas mit Energieverbrauch zu tun hat.
Irgendwas ist da dran, ja.
Ja.
So, haben wir noch eine Frage gefunden? Ansonsten, wenn ihr was sagen wollt, dann redet einfach. Ich gucke mal den Chat durch.
Ich habe noch eine Frage an den Luis. Aber gibt es eigentlich aktuell irgendeine coole REIT-Sammelanlage, die nicht extrem teuer ist? Weil, also ich habe ja auch viele REITs in meinem Portfolio, bilde die allerdings komplett über diese Sammelanlagen. Aber die sind im Verhältnis, wenn man das jetzt mal sieht, zu ETFs oder so, ja schon echt teuer. Liegen ja manchmal so zwischen, weiß ich nicht, 1,5%, manchmal 2%. Je nachdem, gibt es da irgendwas Cooles auf dem Markt, das relativ günstig ist und trotzdem beispielsweise so eine Abdeckung hat, wie der, ich glaube, das ist der Aberdeen Premier Properties Trust.
Global
der ist
relativ Premier teuer. Properties Fund, ja, genau. Der
ABP. Genau, ja.
Die haben alle so schöne Namen. Das finde ich ja. Das ist eigentlich einer der wesentlichen Gründe, warum ich mich mit dem Sektor so beschäftige. Eine Sammelanlage, boah. Ja, du hast halt bei den Sammelanlagen, ist halt schon das Thema, dadurch, dass sie halt in der Regel ja sehr gemischt sind, dass du dort eben auch einen ordentlichen Anteil der Titel hast, die halt gut gelaufen sind in den letzten Monaten und teilweise Jahren. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass du jetzt das Thema hast, dass diese also mit nach oben gespült wurden und dementsprechend auch ja relativ hoch bewertet sind. Das heißt, aktuell bin ich, was die Sammelanlagen in dem Bereich angeht, auch nicht so sehr auf der Jagd. Dann schaue ich mir eher dann so Einzelwerte an, eben beispielsweise in diesem Bereich Social Housing, wo es also dann geht so um soziale Infrastruktur, wie du gesagt, in Kindergärten, ja, oder so barrierefreie Räume oder Wohnmöglichkeiten für so Behindertenbetreuung, ja, da gibt es auch ähnliche Geschäftsmodelle. Ja, also schon dann eher so in die Lücke gehen, weil halt, wie gesagt, Sammelanlagen mit dem Markt eben auch nach oben gespült worden sind. Ne? Das ist momentan, ja.
Naja, das ist klar. Aber es ging jetzt speziell um die Kosten, also ob es irgendwas Interessantes gibt auf dem Markt, was halt nicht so horrend teuer ist.
Na ja, gut, du hast dann natürlich den einen oder anderen ETF, aber die sind halt auch im Kurs hochgeprügelt, weil die eben marktweit investiert sind. Und ja, dementsprechend, du musst auch nicht sehen, bei den Sammelanlagen, häufig haben die ja so ein bisschen Fremdkapital dabei, das heißt in den Gebührenstrukturen, dann ausgewiesenen Gebühren, da sind auch immer die Fremdfinanzierungskosten mit dabei, das sind eben nicht nur reine Managementkosten.
Mhm, ja,
da muss man auch mal so ein bisschen auseinander dividieren und schauen, was genau sind das für Kosten, die dort ausgewiesen sind.
Dafür war es jetzt beispielsweise bei dem Premier Properties Trust im letzten Jahr, haben wir darüber gesprochen, der war ja quasi steuerfrei, weil das ja komplett Return of Capital war.
Ja, das ist dann
aber das ist noch ein anderes Thema.
Da freut er sich. Guck mal, wie er sich freut. Steuerfrei.
Ja.
Hast du gesehen? Wie er reagiert hat?
Wenn ich Steuern sparen kann, ich speichere sonst keine Steuern.
Ja, Simon, wir wissen doch, dass hier in Deutschland der Steuerspartrieb ausgeprägt ist. Als
mach doch mal einen Online-Kurs, Lars, oder ein Buch. Hast du ein Buch? Du hast ja schon 5000 Bücher. Hast du eins zum Thema Steuern sparen?
Nee, ich habe nur eins zum Thema Steuern zahlen.
Ah, Steuern zahlen, okay. Das kauft ja keiner. Ja, Simon, dann sag mal.
Dankeschön. Lars, eine kurze Frage bezüglich Crypto-Lending. Machst du es jetzt präferiert über crypto.com, das Earn, oder nutzt du auch die eigene DeFi-Wallet von crypto.com und
betreibst du? Ich hab die meisten Coins bei Celsius liegen, allerdings kann man sich da aus Deutschland mittlerweile nicht mehr anmelden. Du müsstest dann Bitwala nehmen, das ist eine GmbH in Berlin. Die nutzen auch Celsius und crypto.com habe ich eigentlich nur wegen der Kreditkarte, weil ich da halt diese große Kreditkarte gekauft habe mit 5% Cashback und da habe ich auch einen Teil der Coins liegen, aber ich würde sagen, 50% meines Kryptovermögens liegt bei Celsius und crypto.com hat sich einfach so entwickelt, aber ist natürlich eine geile Sache. Also das nutze ich, also vom Nutzen her nutze ich das tatsächlich am meisten, allein schon wegen der Karte, da kommt so viel Cashback zurück, Sonderaktionen, da kann man echt viel nebenbei einfach mitnehmen.
Aber dafür muss man doch Geld ausgeben, oder?
Ist richtig.
Was gibt's
aber es ist halt schon cool, wenn du beim Aldi halt deinen Wocheneinkauf machst, Aldi, dann halt 5% in Kryptos bekommst und die wiederum zu 14% annehmen kannst.
Aber da gehst du nicht in so ein Beratungsgespräch mit der Aldi-Kassiererin und sagst, ob das jetzt alles klappt mit meiner Karte, mit dem Cashback und so. Das machst du nicht.
Nee. Bitte. Ja. Aber Crypto.com ist echt eine klasse Sache. Also da, ich habe die Karte jetzt seit einem Jahr circa. Und
aber Krypto mit C, ne?
Ja, genau.
Für die, die
ich hatte vorher die American Express Platinum und die kostet halt 55 Euro im Monat. Und das Geld ist halt weg. Aber du musst ja für die Crypto.com-Karten musst du ja einen bestimmten Betrag hinterlegen. Und der wird gestaked und der bleibt auf der Plattform. Und du kriegst halt wöchentlich dazu auch nochmal deine Zinsen ausgezahlt. Das sind 12% aktuell bei meiner Karte.
Wöchentlich 12%?
Verloren. Nicht wöchentlich 12% aufs Jahr gesehen, aber du kriegst die Auszahlung wöchentlich.
Jetzt wollte ich gerade mein Depot umbuchen. Komplett
auf. Da musst du Richtung Cannabis gucken.
Okay.
Dankeschön, ja, super.
Gerne.
Schau ich mal an. Crypto.com nutze ich, das ist eine super Sache für mich persönlich.
Genau, also crypto.com nochmal mit C, falls nur jemand hier zuhört und nicht zuschauen kann später. Genau, da findet man auch die richtige Seite.
Achso, wenn die Karte auch schon, Alex, für internationalen Einsatz ist die doch eigentlich auch optimal.
Nee, das klingt alles so kompliziert. Also du hörst dich ja nicht selber reden, Lars, aber wenn ich dir so zuhöre, ist das so kompliziert, dann denke ich mir, krass, da warte ich mal noch.
Da kommt ja eine spannende Frage rein noch.
Ach, da unten, ja, genau. Wie steht ihr zu den bevorstehenden Bundestagswahlen und der deutschen Aktienkultur? Ja, mit Bundestagswahl kann ich ja den Löffel gleich weitergeben, hier habe ich ja nichts mehr zu tun. Ihr könnt euch wieder Anfragen stellen, der Kanal ist jetzt wieder frei. Ich glaube, da wird sich auch nicht viel tun. Und was war das andere? Deutsche Aktienkultur. Also ich finde es so interessant, gerade auch in unserem Kosmos, Social Media, Blogger, überall wird immer so die Fahne hochgehalten. Wir müssen die Aktienkultur, ich frage mich manchmal, warum? Also klar, irgendwie will man den Leuten was vermitteln und machen und tun. Aber mein Ansinnen ist jetzt nicht, da die Hälfte der Bevölkerung irgendwie zum Aktienmarkt zu bewegen. Wird manchmal schwierig bei manchen Leuten.
Man muss halt einfach sagen, für manche passt ja eben auch nicht. Das ist ja auch
in Ordnung.
Und selbst in den Ländern mit einer ausgeprägten Aktienkultur sind ja auch nicht 100% der Leute da unterwegs. Was allerdings stimmt, hatte ich jetzt erst gelesen. Ach, ich weiß gar nicht, wo es war. Aber ein Bericht, dass jetzt tatsächlich bei den jüngeren Leuten eben der Anteil Aktionäre signifikant gestiegen ist. Und genau. Da macht sich natürlich schon einiges bemerkbar. Die Frage, und da muss man natürlich mal schauen, wenn das Ganze mal, ja, wie soll ich sagen, durchkämmt ist, ja, mal so einen ganzen Zyklus durchlaufen ist, wie viel dann noch weiter davon hängen bleiben. Ja, dann können natürlich sein, dass wir momentan so ein bisschen so einen etwas länger gestreckten Zyklus haben, wie wir in den 90er Jahren hatten, ja, Ende der 90er. Und da sind ja auch nicht viele von hängen geblieben. Danach hat sich das ja wieder reduziert auf den, sag ich mal, historischen Durchschnitt. Ja, das zur Aktienkultur. Allerdings muss ich natürlich schon sagen, Aktien sind halt eine von zwei Anlageklassen, die auf lange Sicht im Schnitt bei Streuung eine signifikant positive Rendite bieten, und anderweitig wird es dann schon schwer, den Lebensstandard dann oder einen gewünschten Standard dann aufrechtzuerhalten. Ne? Ja. Also, das fängt ja schon so bei unserer Generation an. Und wer da eben nichts macht, das könnte dann doch sehr problematisch werden. Ja. Und zur Bundestagswahl, egal wer es am Ende wird, ich glaube nicht, dass das ein positiver Beitrag dann sein wird zur Aktienkultur. Ich denke mal, 2022 wird das Jahr der finanziellen Zumutungen, egal wer dann
in allen Bereichen
übernimmt.
Ja. Aber schau mal, jetzt ist es ja in der Tat so, dass vielleicht durch Influencer und durch YouTuber und den ganzen Kram auch jüngere Leute dafür Aktien und Aktienkultur sprechen. Das war ja damals 2000 oder wann auch immer die Telekom-Aktie an den Markt gegangen ist. Meine, da hat Manfred Krug die Leute abgeholt, ja. Damit hast du keinen 16-Jährigen an die Börse gekriegt, wenn der alte Mann da ruft, hey, Telekom-Aktie. Das könnte in der Tat was anderes sein. Aber wenn du schaust, in welche High-Flyer-Aktien die Leute immer wieder investieren, jeden Tag, Wasserstoff rein, raus, dann sind da teilweise höhere Volatilitäten in solchen Aktien drin, wie bei Bitcoin oder so. Also da wird wenig auf Nachhaltigkeit gesetzt, sondern einfach nur ums schnelle Geld traden, zack, zack. GameStop ist ja ein bestes Beispiel, wie Leute, die dann sagen, all in, und dann denke ich mir, wow, nur um irgendwie was zu erreichen da, ja, also.
Und um unsere eigene Zunft ja auch mal so ein bisschen unter die kritische Lupe zu nehmen, also es sind ja auch einige Informationsanbieter aus dem Kraut geschossen, wo man sich dann auch fragt, naja,
Informationsanbieter.
Was sind das für Botschaften, die senden, ja? Das größte Unglück der größten Zahl.
Ja, genau. Wo wir bei den Orangenplantagen sind, weißt du, Aktienmarkt ist viel zu gefährlich, mach in Orangenplantagen.
Ja, nicht nur, aber klar, wenn so befeuert jetzt von so einem Dreivierteljahr oder jetzt Jahr extrem steigender Kurse, wenn gesagt wird, ja, weiß ich nicht, konzentriere ich auf eine Handvoll Top-Aktien und damit wirst du dann irgendwie reich. Also ich meine, die Botschaften sind ja in allen Zeiten immer wieder gleich. Ne? Und,
ja, man kann ja auch grundsätzlich erstmal anfangen und sagen, Erfahrung sammeln mit kleinem Geld, Paper Trading, oder vielleicht sich einfach mal eine solide Basis aufbauen mit defensiven Werten, und dann kann man auch mal anfangen und irgendwo Geld wegwerfen. Ja.
Ich würde fast sagen, dass jeder zweite neue Aktionär auch gleichzeitig Influencer ist.
Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist übrigens eine Frage, Lars. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier um Automarken oder um Coins geht. Wie schätzt ihr die Weiterentwicklung von Dodge und Cardano ein?
Sind zwei Kryptowährungen, aber kann ich auch absolut nichts zu sagen. Ich habe beide nicht im Portfolio und kein Plan.
Ja, dann sind die bestimmt auch total gefährlich und verbrauchen viel Strom.
Der Dogecoin war ja unter anderem auch einer der Coins, den der Musk ziemlich nach oben getrieben hat mit seinen Twitter-Tweets.
Komisch, beim Trump haben sie den gesperrt aus den Social Medien, und der kann einfach die ganze Welt bewegen, halt eben am Kapitalmarkt, ne, nicht in der Politik, und der darf dann alles sagen und tun, was er will.
Das ist auch so ein Thema, was mich immer massiv stört bei dem ganzen Markt, dass es halt immer noch so ist, dass es halt einzelne Leute gibt, die einfach irgendwas tweeten können, und der Markt bewegt sich halt in so einem Maße, das ist eigentlich total krass.
Was haltet ihr von Copy Trading?
Was ist Copy Trading?
Ja, da ist ein Trader, der tradet. Wahrscheinlich
geht er lang.
Sowas wie Wikifolio
zum Beispiel. Ja, gibt's ja so wie Wikifolio. Da kannst du ja kopieren.
Es gibt auch Trading-Plattformen, wo man halt wirklich tradet, kurzfristig. Aber bei Wikifolio, sage ich mal, ist halt sowas wie auch mit Aktien und mit anderen Sachen. Finde ich erstmal nicht schlecht. Man muss sich halt bewusst sein, das ist was anderes wie so ein Fondsmanager, da wo eine Bank und alles dahinter steht und ein richtiges Team und die wirklich von morgens bis abends daran arbeiten und überwachen. Da ist halt eine einzelne Person, die im schlimmsten Fall hier bei mir im Nachbarbungalow in Thailand sitzt und rumtradet, und auf die verlässt man sich dann halt, ja. Der kann auch vom Roller fallen, so wie ich. Der kann dann einfach monatelang nicht traden. Der kann Sachen in den Sand setzen. Da gibt's für mich wenig Sicherung. Es kann passieren, muss aber nicht. Aber wenn man da auf Leute setzt, die das seit längerer Zeit erfolgreich machen und die Gebühren dann auch das rechtfertigen, dann kann man sicherlich da mal probieren, mal mitzugehen. Aber ich finde immer, selbst am Markt zu agieren, macht für mich am meisten Sinn. Also da langfristig natürlich eher die Schiene zu gehen, sich eine eigene Strategie aufzusetzen und selbst deine Entscheidung zu treffen, anstatt immer nur anderen hinterher zu laufen.
Ich glaube, was beim Copy-Trading ähnlich fatal wäre oder ist, genau wie bei beispielsweise Fonds, und das verführt natürlich so ein transparentes und preiswertes System zu, immer natürlich dahin zu wechseln, wo aktuell so der Marktführer ist, ja, dieses klassische Performance-Chasing. Ja, also immer dahin zu wechseln zu den meinetwegen Tradern oder Fonds, die gerade super laufen, weil da ist besteht natürlich ja mit der Regression zur Mitte schon so eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass die mittelfristige bis langfristige Rendite dann eher unterdurchschnittlich sein wird. Ja, und da muss man schon genau gucken, wieso ist diese Person oder dieser Fonds Nummer eins. Ja, und wenn das dann daran liegt, weil die eben eine Übergewichtung von Tesla haben, ich meine,
das ist ja wie bei manchen ETFs oder Fonds, die aktiv gemanagt werden. Genau. Die hatten dann eine gute Performance. Dann wird die in Zeitschriften und alles hervorgehoben. Hey, schau mal hier, DWS XY. Dann springen alle da rein, alles umschichten. Und dann, ja, dann kann man es ruhig angehen lassen. Also oft ist es ja nicht so, dass es dann immer so weitergeht mit den Ergebnissen. Ne?
Jetzt hat da noch jemand was geschrieben, aber ich kann die ganze Nachricht...
Genau, der Dividende, die schreibt, er kann sich auch nicht vorstellen, dass Copy-Trading so profitabel ist, dann würden es ja doch alle machen. Ja, im Grunde muss man ja auch sagen, jetzt bist du Trader und machst da deine 30-40%, weil du einfach cool bist. Und dann, ja, das ist einfach, warum machst du es dann, wenn du einen Goldesel hast, nochmal für andere, warum tust du dir das an? Weil du hast ja da noch eine gewisse Verantwortung, ne? Wenn da Hunderttausende von Euro von Anlegergeldern da drin liegen, bei 30-40% im Jahr, wenn du wirklich gute Ergebnisse traden kannst, könnte man ja durchaus meinen, musst du dich um andere nicht kümmern und hast deinen Schnitt gemacht, da brauchst du nicht viel Kapital, dann kannst du davon ganz normal dein Leben gestalten. Aber gut. Und ansonsten, ja, möchte noch jemand mal live und Hallo sagen, Tschüss sagen oder eine Frage stellen, dann, wie hast du gesagt vorhin, Lars, was muss man da machen? Unten auf die Kamera gehen und eine Anfrage stellen. Okay, das sieht für euch wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Genau, ansonsten schreibt man noch eine Frage. Ansonsten, Lars, hast du noch was zum Sagen hier? Wir sind ja schon bei 0 Uhr, ist ja Mitternacht bei mir schon hier.
Oh. Oh, ja. Wir haben auch die Stunde geknackt gerade.
Sehr gut, sehr gut.
Nee, tatsächlich habe ich jetzt nichts mehr, außer darüber können wir noch sprechen. Ach ja, ich hatte ja schon erzählt, dass unsere Performance fast gleich auf ist, obwohl ich jemand bin, der eigentlich ständig nachkauft und du nicht. Und trotzdem liegen wir, glaube ich, beide bei aktuell 21-22%.
Stimmt, ja. Interessant. Also bei mir ist halt der Anteil der Optionsscheine natürlich noch ziemlich gering. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit auch mal ein bisschen wachsen. Dann haben die auch ein bisschen mehr Gewicht, weil die haben ziemlich gut abgeschlossen im letzten Jahr. Krypto habe ich ja gar nicht. Da wirst du wahrscheinlich auch viel Performance rausgeholt haben. Peer-to-Peer. Ja. Ja gut, Peer-to-Peer ist dann im Vergleich zur Gesamtrendite bei meinen Aktien wahrscheinlich schlecht. Nur bei den Erträgen bist du natürlich besser, aber da haben natürlich meine Aktien deutlich besser abgeschnitten. Aber ich glaube, durch die Mischung deines Depots kommst du da ja durch den Kryptoanteil. Ich meine, wenn du 100% im Monat machst bei Krypto, ist egal, da reichen 2% im Depot, da zerreißt du eh eine Performance. Obwohl, jetzt ist ja wieder.
Ja, P2P kannst du immer davon ausgehen, dass es so um die 10% liegt, wenn du ein bisschen was streust und vielleicht nicht immer nur die High-Performer-Plattformen mit drin hast, dann kannst du so von 9-10% ausgehen. Das ist machbar. Aber halt stabil. Da gibt's meistens nicht viel nach oben, nicht viel nach unten.
Sofern die Plattform nicht ausfällt.
Ja, aber selbst da. Ich hatte letztes Jahr auch eine Plattform, die ich verloren habe. Und auch jetzt stehen Gelder aus bei diversen Plattformen. Auch bei Mintos sind 200.000 Euro, glaube ich, die ich vermutlich, wo ich die Hälfte vielleicht wieder kriege. Die habe ich abgeschrieben bei Portfolio Performance, aber bei der Größe des Portfolios ändert sich daran nicht mehr so viel.
Habe ich 200.000 Euro verstanden oder was hast du gesagt?
Nee, 2.500 Euro.
Ach so, 2.000.
Aber es sind halt so Verluste, die nimmst du halt mit, aber die machen bei der Performance, machen jetzt nicht viel aus. Also klar, wenn du jetzt irgendwie zu 80% in einer Scan-Plattform steckst und die verabschiedet sich, dann ist doof. Ja, aber deswegen ist halt wichtig, dass du auch ein bisschen streust.
Eine Frage habe ich jetzt noch. Also antworte mal schnell, hast du BTC oder ETH?
ETH.
ETH, okay. Eine Frage habe ich noch. Hast du da nicht Angst, morgens aufzuwachen und dann ist irgendwo was gehackt, geknackt, verschwunden und dann ist irgendwas weg?
Nein, ich bin ja jemand, der hat gar keinen Hardware-Wallet. Also ich vertraue das alles den Plattformen an. Ich mache mir da keine Sorgen, tatsächlich. Und ja, ansonsten bin ich mir halt einfach auch des Risikos bewusst und auch da streue ich ja über Plattformen. Also wenn dann halt mal ein Teil weg ist, dann ist das halt so. Wenn man sich aber mal die Größen von diesen Plattformen anschaut, wie Celsius oder sowas, dann mache ich mir da ehrlicherweise nicht großartig Sorgen, dass gerade mein Geld da jetzt verschwinden sollte. Und wenn das halt dann der Fall ist, naja gut, dann ist es halt so. Aber muss halt jeder wissen, wie viel Risiko er da eingeht.
Dann hat es halt jemand anders.
Dann hat es halt jemand anders, genau. Ist ja meistens nicht weg, da sowieso.
Aber du hast immer so einen einfachen Passwort, deswegen mache ich mir da schon auch Gedanken ein bisschen um deine Konten.
Genau, Lars123.
Genau, also keine Fragen mehr im Chat, dann sage ich mal Dankeschön bei euch und ich würde sagen, das können wir mal wieder machen, vielleicht machen wir es mal beim nächsten Mal beim Luis oder bei dir Lars oder bei YouTube, wir sind ja flexibel und dann schauen wir mal, wie das so ankommt und sammeln vielleicht ein paar Fragen vorher noch und dann
wünsche ich euch noch. Legen wir ein Thema fest. Können wir es ja auch im Vorfeld machen, damit
das Publikum sich einfach mal ein Thema sammeln kann. Aus den Communities und vielleicht ist irgendwas ganz dabei.
Ja. Zum Beispiel, genau. Also das Video wird jetzt im Nachgang natürlich auch nochmal abgespeichert bei Instagram und ihr könnt es im Podcast hören, bei Luis, bei Lars, bei mir, überall, wahrscheinlich im Fernsehen, Mainstream und so weiter. Und dann könnt ihr überall auch eure Kommentare hinterlassen, wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt, das wäre natürlich auch gut. Und dann einfach mal hinschreiben, was wir mal eine Spezialfolge machen wollen oder so.
Das klingt gut.
Super. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und dann.
Ja, wird auch Zeit. Ich bin hemmungslos unterhopft.
Genau. Bei mir geht's in sechs Stunden schon Frühstück. Also, dann macht's gut. Ich danke. Ja,
guten Hunger.
Guten Nacht. Bis bald. Macht's gut.
Ciao. Macht's gut.
Ciao.